Hallo Markus.
Hallo Nick.
Heute wollen wir mal auf den Wahlkampf in den USA gucken. Warum? Weil du schon einige Zeit dort verbracht hast und deshalb auch einen ganz besonderen Blick darauf haben kannst. Und wir wollen mal sehen, ob wir uns was für den Wahlkampf, für den anstehenden in Deutschland davon abgucken können. Quasi das Gegenmodell zu dem Wahlkampfthema Wut schüren, würde ich es mal formulieren.
Ja, also im Grunde, so flapsig gesagt, würde ich ja sagen, nein.
Nein, doch.
ja, in gewisser Weise, ich fange vielleicht mal so an. Also als Trump zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, da hat die Bild am Sonntag ein paar Tage später, hat eine Titelseite gemacht und da hat sie nicht gesagt, Trump ist Präsident, sondern sie hat deutsche Politiker gezeigt mit Sprechblasen, mit deren typischen deutschen Politikersprüchen und dann stand drüber als Überschrift Schluss mit dem Blabla. Also, die Bild am Sonntag war so klug, Trumps Wahlsieg auf seine Sprache zurückzuführen und das sehe ich ganz genauso. Ja, weil im Grunde, weil die auch die Abgehängten oder einfach die einfachen Leute, die fühlen sich natürlich selbst in Amerika, obwohl die alle viel besser reden können als wir, fühlen sich eben einfach abgehängt von dieser abgehobenen, elitären Sprache, die einfach unserer Politikkaste halt so eigen ist. Ich will
Okay.
übrigens nicht, eigentlich gar kein Politiker-Bashing machen über Unternehmer oder so, rede ich ganz genauso oder über andere Teile der Gesellschaft. Also mir geht es jetzt nicht, die Politiker sind nicht schlimm. Nur trotzdem in dem Fall ist eben dieses schwer erträgliche Kauderwelsch, was unsere Politiker vor allen Dingen so drauf haben. So, und das ist aber eben selbst in Amerika hat die Sprache eben einfach einen Unterschied gemacht. Ne? Insofern hätte das, ich habe eigentlich gedacht, ui, jetzt werde ich arbeitslos, jetzt braucht eigentlich gar keiner mehr meine Seminare. Bild am Sonntag, große Zeitung, Millionen Leser, die haben es jetzt alle kapiert. Ist ja auch total einleuchtend, wir müssen uns verständlich ausdrücken. Ja? Auch damit sich die Menschen überhaupt repräsentiert fühlen, damit die sich ernst genommen fühlen. Stattdessen reden ja bei uns Studenten für Studenten, ja, oder ehemalige Studenten für Studenten und ehemalige Studenten. Ja? So, und aber dann kam es ja in Deutschland zumindest ganz anders und wir reden noch genauso elitär wie ehedem. Und bei den Amerikanern ist es eben schwer zu sagen. Man versteht jedes Wort, man kann alles nachvollziehen, wenig Fremdwörter, wenig Fachbegriffe, aber du weißt eben dafür nicht, was ist gelogen und was es war. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob man das beurteilen kann.
Genau, auseinandernehmen. Aber vielleicht vorab, weil es ja gar nicht alle wissen, erzähl uns doch nochmal, wie du in die USA gekommen bist, was du da gemacht hast, wie lange du da geblieben bist und welchen Eindruck du mitgenommen hast.
Also ich war im Grunde, war ich, ach, lange Antwort. Ich war im Grunde, war ich in der Botschaft in Washington. Ich war so Diplomat, ich war Sozialattaché. Das heißt, ich musste der Bundesregierung erzählen, was die Amis da treiben, was Sozialpolitik angeht, Arbeitsmarktpolitik, Migrationspolitik und habe
Also
umgekehrt.
mittendrin bei den normalen Menschen.
Genau, ja, so habe ich es jedenfalls interpretiert und habe den Deutschen erzählt, wie es die Amis sehen und den Amis erzählt, wie es die Deutschen sehen. Ne? Und ich glaube, ich habe das Reisebudget der deutschen Botschaft alleine aufgebraucht. Ich war in über 30 Staaten, weil ich halt immer dahin geflogen tatsächlich bin dann. Anders geht's nicht. Dahin, wo es weh tut. Ne? Ich habe über Indianer habe ich berichtet und so weiter. Ne? Insofern habe ich den Job schon ernst genommen und glaube ich eher wie ein Journalist ausgefüllt.
Und dann hast du, dann nochmal für meinen, das finde ich schon allein spannend, weil ich kenne jetzt sonst niemand mehr, der Sozialattaché. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es diese Position überhaupt gibt. Und dann hast du praktisch deine Hauptaufgabe war, Berichte zu schreiben für als Vorlage, oder?
Ja, im Grunde geht es darum, dass du dann eben Kontakte machst. Das ist ja mal auch in Deutschland sehr wichtig. Ne? Immer wichtige Leute wollen wichtige Leute treffen. Ne? So, und du musst halt gute Kontakte haben, damit du, wenn jetzt so ein Arbeitsminister nach Amerika kommt, damit du dem den Arbeitsminister besorgen kannst, damit die sich sehen können. Ne? Dann rufst du dann also den amerikanischen Arbeitsminister an und sagst dem, so, der deutsche Kollege würde sie gerne sehen. Und da fragt er zurück, warum. Ja, und dann spiegelst du das wieder. Ich wusste das ja dann irgendwann. Ne? Spiegelst das den deutschen Kollegen wieder, dem Arbeitsminister, und der sagt: Frechheit, Herr Franz, ja, was wollen Sie überhaupt? Ich bin der Arbeitsminister der Bundesrepublik Deutschland. Ich möchte meinen Kollegen sehen, also sorgen Sie gefälligst dafür. Ne? Dann sage ich dann auch im Ton schärfer werden, sage ich dann: So läuft das aber nicht. Es läuft in zivilisierten Ländern läuft das anders. Ja? Da wollen die Leute ihre Zeit nicht verplempern. Da geht es nicht nur darum, dass angeblich wichtige Leute treffen, sondern geht es darum, dass da was bei rumkommt, wenn man sich trifft. Völlig neues Konzept für sehr viele Menschen in unserem Land, ja, dass man aus Gesprächen versucht, was mitzunehmen, ja, und dass man eigentlich sich nur trifft, wenn man was zu sagen hat und was zum Auszutauschen hat, ja. Finde ich eigentlich ein super Konzept, ja. Ist, aber
Echt?
da sind uns die Amis grundsätzlich, glaube ich, auch voraus, ja. Ich glaube, die verplempern da irgendwie nicht so viel Zeit wie wir. Die sind da nicht so ehrpussig, die sind einfach schlichtweg nicht so elitär wie wir. Deutschland ist ein unfassbar elitäres Land. Das war mir früher auch nie klar.
Aber hat das was jetzt mit elitär zu tun? Das hat doch eher was mit einer Herangehensweise zu tun, immer direkt ins Beef zu gehen, also zur Sache zu kommen. Oder so
Ja, die
jemand,
Amis, ja, die
wenn man so
Amis,
ruft,
aber
der
wir nicht.
erstmal sagt, ich will den erstmal kennenlernen und dann müssen wir erstmal schön essen
Ach,
und dann
kennenlernen, ja. Die
gehen.
Deutschen, die wollen nicht kennenlernen, die wollen nachweisen, dass sie ihren Amtskollegen getroffen haben. Da geht es um Wichtigtuerei, da geht es um Austauschen, da geht es um Foto. Ich war beim amerikanischen Arbeitsminister. Das ist vielleicht ein bisschen gemein. Also Olaf Scholz war ganz anders, ne? Also es gibt Leute, die ganz anders sind. Ein Staatssekretär, der gekommen ist, Kaio Wasserhöfe, super Typ, der darauf bestanden hat, er kommt nur dann, wenn ich schaffe, ihm einen Termin zu vermitteln in Obamas Wahlkampfkampagne, ne? Sonst wäre er gar nicht gekommen. Also
Ja.
das ist sensationell, aber das ist eine wahnsinnige Ausnahme, ne? Jemand, der wirklich richtig an Inhalt interessiert ist und nur Steuergelder verpulvert, wenn er wirklich was davon hat und das rechtfertigen kann. Aber es
Ja.
gibt eben auch andere Politiker, die haben kurz vor Karriereende, also an eine kann ich mich erinnern, ich sage jetzt mal netterweise deren Namen nicht, die wollte dann 2 Wochen, bevor sie sowieso aus dem Bundestag geflogen ist, wollte sie mal eine schöne Dienstreise machen, ne? Und haben ihr Leute gesagt, ihr fahrt doch zum Markus nach Washington, ne? Und dann hat sie das gemacht. Ich wollte 2 Wochen lang gepampert werden auf Staatskosten und ich sollte ein schönes Programm machen und so, ne?
Deswegen hast du die ganzen Spesen verbraten,
Ich
Markus.
habe, wieso? Ich habe sie davon abgebracht und habe dann einen Brief vorher geschrieben, dass ich das aus Steuerzahlersicht und so nicht rechtfertigen könnte.
Ach,
Und
das hast du da
und
reingeschrieben.
wenn das eine,
Das
doch.
hast du da reingeschrieben aus
Und
Steuerzahlersicht?
ich habe da geschrieben, wenn das die Presse, wenn die Medien das spitz kriegten, dass es dann Probleme
Ja.
geben würde.
Okay.
Zumal gerade eine andere Politikerin total Probleme hatte mit dem Missbrauch ihres Dienstwagens aus demselben Ministerium. So, und dann rief die mich am Montagmorgen, also ich hatte das am Freitag an ihre Büroleiterin geschickt, bitte richten Sie der so und so aus, ne? Weil ich an ihr nicht rangekommen bin. Also die eigenen Leute fanden das auch nicht gut, aber keiner traute sich was zu sagen, ne? Deswegen habe ich dann, weil auch die Büroleiterin nicht mit mir sprechen wollte, habe ich einfach einen Brief geschrieben.
Okay.
Montagmorgen, ich komme ins Büro. Ruft mich diese Person, ruft mich an, und zwar ohne, dass da eine Sekretärin dazwischen geschaltet war. Jetzt weißt du echt Bescheid. Wenn du mit Politikern zu tun hast und da ist kein Sekretärin dazwischen geschaltet, weißt du echt Bescheid, da muss das geheim sein. Ne? Die hat die Tür verrammelt, hat dann einen Stuhl unter die Klinke gestellt, hat mich dann angerufen und sagte sofort, die stellte sich auch gar nicht vor, sagte sofort, Herr Franz, ich habe selten mich über einen Menschen so geärgert wie Sie. Ne? Wie kommen Sie dazu, mir so einen Brief zu schreiben und so Unverschämtheit? Ne?
Aber
Und
sie
dann
hat darauf reagiert, immerhin.
ja, darauf reagiert, ja, die hat total Schiss gekriegt. So, und dann habe ich gesagt, also manchmal wundere ich mich über mich selber, habe ich gesagt, liebe Frau so und so, ich bin ja nicht der Hausmeister, ich bin der Sozialattaché der Bundesrepublik Deutschland und ich verstehe meine Aufgabe so, dass ich versuche, Schaden von unserem Land abzuwenden.
Oh,
Sowas.
da wurdest du aber sehr staatstragend.
Ja, genau, vielleicht habe ich es ein bisschen weniger staatstragend, aber so mit dem Hausmeister und Sozialattaché der Bundesrepublik Deutschland, das habe ich hundertprozentig so gesagt. So, und dann habe ich das nochmal erklärt und dann sagt sie, ja, aber der Schaden ist ja schon angerichtet, die Medien, die wissen ja sowieso schon alle Bescheid. Ich sage, liebe Frau so und so, so ticke ich aber nicht. Ich habe keinem einzigen Menschen davon gesagt, weil mein Ziel war, das abzublasen und deswegen habe ich hier niemanden verrückt gemacht und ich habe noch niemals mit meinen Zimmernachbarn darüber geredet. Da sagt, aha, sagt sie. Und am nächsten Tag hat sie die Reise dann abgeblasen, weil ihre große Sorge war halt nur, das hast du dann eben gemerkt, sie hatte dann eben selber Schiss, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte. Ne? So, aber das ist jetzt nur, ist ja eine interessante Geschichte, aber zeigt eben nur, jetzt können wir darüber diskutieren, ist das jetzt, sind die jetzt elitär, unsere deutschen Politiker oder nicht? Jedenfalls geht es denen häufig, da sind wir ja drauf gekommen, geht es denen nicht um die Sache, sondern denen geht es einfach darum, sich dicke zu tun oder was weiß ich. Ja? Und den Eindruck hatte ich von amerikanischen Politikern, hatte ich nicht. Ja, da geht es mehr um Sache und was zu erreichen. Ist jetzt natürlich sehr pauschal, aber ich kann es nicht ändern. Ich war 3 Jahre da in dem Land. Ja, die Reden waren alle durchweg alle besser. Ja, die strengen sich da viel mehr an für Reden. In Deutschland strengt
Sag
sich
mal,
viel mehr
du
an.
warst 3 Jahre, also du warst dort 3 Jahre und man hat schon durchgehört, du warst zu der Zeit, als Obama im Wahlkampf war gegen
Genau, ich
Trump.
war 1,5 Jahre George Bush, W. Bush und 1,5 Jahre Obama. Also insofern habe ich beide kennengelernt.
Ja,
Ja, die
auch
sind
im
auch mal kleiner
Wahlkampf
als die Partner.
wurde sozusagen mitbekommen, und auch das Thema Trump war schon
Genau, Biden, nee, Trump überhaupt nicht, aber Biden habe ich mitbekommen, weil der war Vize von
Genau,
Obama,
der
ne?
war von
Genau, ja,
Obama.
den habe ich auch mitgekriegt. Genau, total sympathischer Typ, seriös einfach, so hat man einfach Spaß mit solchen Leuten irgendwie zu tun zu haben, ne? Das ist einfach gut. Aber wie gesagt, ich versuche immer mehr, auch jetzt in unserem Gespräch, ich versuche immer Parallelen zu Deutschland zu ziehen und den Bezug auf
Ja.
Deutschland, weil mich eben hier das so ankotzt, ehrlich gesagt, wie wir hier Politik insgesamt betreiben, wie wir mit Menschen reden. Ja, reden wir überhaupt mit Menschen? Ich weiß es nicht. Aber das ist alles, das kümmert mich so.
Also genau, kommen wir nochmal Wahlkampf, weil jetzt ist ja die Zeit, wo Frau Harris in den Ring gestiegen ist und das hat jetzt so einiges von der Dynamik geändert, wobei die Themen ja dieselben geblieben sind, die in USA relevant sind, beziehungsweise auch in Deutschland von den globalen und ein Herr Trump sozusagen als eher populistischer Wutkampagnenmodell gegen eine Harris. Bei uns steht der Wahlkampf auch vor der Tür. Die Frage ist, können wir jetzt auf diese Veränderung, wie Frau Harris da jetzt rangeht oder wie sie zumindest in unseren Medien besprochen wird? Also siehst du da einen wesentlichen Dreh drin und Veränderungen, die wahrhaftiger ist oder dem Ganzen?
Ja, das ist natürlich jetzt kulturell, das muss der Biden wäre jetzt nicht gegangen. Biden hätte sang- und klanglos hätte er verloren. Deswegen, die haben die Kraft, ihren Kandidaten, haben die Kraft gehabt, ihren Kandidaten auszutauschen. Ne? Und er selber eben auch. Ne? Wenn ich jetzt hier wieder versuche, eine Parallele zu ziehen, in Deutschland suchen wir ja nicht die Kandidaten aus, die am ehesten Chancen haben, vom Volk gewählt zu werden oder den die Leute haben wollen, sondern bei uns wird eben dann ein Merz CDU-Kandidat. Ne? Den will eigentlich keiner. Ne? Das ist irgendwie, das ist eben diese komische Parteienlogik, weswegen ich mich langsam frage, ich bin so sauer auf unsere Parteien. Fange langsam an, unsere Parteienlandschaft in Frage zu stellen, weil da werden hier Sachen ständig aus parteitaktischen Gründen gemacht, die aber irgendwie überhaupt nicht dem Willen der Leute entsprechen. Verdammt nochmal, die CDU hat nur wirklich andere Leute als Merz, die, ich stell dir vor, du hast diesen Kopf, du hast 4 Jahre Merz, hast du in Talkshows, du hast ihn in den Nachrichten. Du siehst den ständig mit seiner hohen Stirn da und den meisten Leuten geht es doch wie mir, ja. Und ne, weil die wenigsten Leute wollen ihn wirklich als Kanzler haben, als Repräsentant ihres Landes. Der Typ ist sicher, der hat was drauf, der ist 10-, 2-mal intelligenter als ich, der hat total viel geleistet. Ich respektiere den sehr, der hat echt was drauf. Die meisten wollen ihn nur nicht haben. Und trotzdem wird das eben, weil das so der Parteilogik entspricht. Und genauso ist es bei der SPD eben auch. Scholz wird letztlich dann wahrscheinlich der Kandidat, obwohl kaum noch irgendjemand den haben will. Man nimmt halt nicht die Kandidaten, die das Volk lieber haben will. Das ist rein aus einer Parteilogik raus.
Okay, aber jetzt würde ich mal, also bin in keiner Partei, deswegen die
Ich auch
Parteilogiken
nicht.
auch nur von außen, genau, aber du bist ja tiefer drin in der Politiker-Genre, aber also dein Argument so, ja, das Volk will jemand anderen haben, also das erinnert mich jetzt sehr an die Populisten, so nach dem Motto, so der letzte Hammer-Argument ist immer, ich weiß, was das Volk machen will. Aber wie willst du denn sowas? Willst du da eine tagesaktuelle Umfrage machen und dann richtet sich die Partei nach den Umfragewerten?
Nein, aber willst du jetzt einen Kandidaten? Ich meine, dazu steht einfach zu viel auf dem Spiel. Wenn du jetzt Biden gelassen hättest, dann wäre Trump Präsident geworden. Wird er vielleicht auch so. Aber will man das? Du musst doch du nennst das jetzt populistisch. Ich würde das nennen, die Bevölkerung ernst nehmen.
Ja,
Was hat
aber was
denn?
das Volk will, du weißt, der Ausdruck, der ist ja
Ja.
schon geläufig, so nach dem Motto, wir haben das Volk hinter uns, auch wenn wir ansonsten eine Minderheitenmeinung
Ja.
sind.
Ja, kann ja sein, aber letztlich, für mich sind das Volksvertreter, die sollen das Volk vertreten und da sollen möglichst eben auch Leute sein, von denen sich die meisten Leute vertreten lassen wollen. Ja. Das Ganze von mir aus nennen es populistisch, ist mir scheißegal, weil dazu stehe ich trotzdem. Ja, ich bin der Meinung, dass da, und wie gesagt, bei Biden ist ja ein gutes Beispiel, wenn der angetreten wäre, ich mag ihn sehr, er hat große Verdienste, dann hätte er die Wahl verkackt, dann wäre jemand wie Trump hundertprozentig Präsident geworden. Jetzt wird das vielleicht nicht. Ja. So, und wenn ich mir vorstelle, dass dann das eben auch
Dann lass uns
Scholz
mal von
noch
den
4 Jahre, ja,
Gesichtern,
oh,
ich
ey,
bin
nein, ja,
total
nur weil
verzweifelt.
Ja,
Ich
es
errette
war.
dich mal. Also lass uns doch dann mal die Gesichter und die Persönlichkeiten wegnehmen und eher drauf gucken, weil das finde ich das eigentlich Spannende, gerade in den USA, dass dieses Team Harris ja wieder rangeht und lachende Menschen zeigt und anstatt genauso wütend zu entgegnen, diesem Begriff weird, ich denke, ob der jetzt geplant war oder nicht, weiß ich nicht, aber das wurde aufgenommen und das hat sozusagen direkt eine andere Herangehensweise. Also man stellt den Gegner nicht bloß über Hass und unter der Gürtellinie, sondern auf eine eher, ich will jetzt nicht sagen humorvolle Art, aber auf jeden Fall auf eine leichtere Art. Wie siehst du diesen Wandel, das ist ja Sprache.
Ja, du hast natürlich einerseits diesen verbitterten Lügner da, und auf der anderen Seite hast du eine junge, sympathische Frau, die aber allerdings eben meines Erachtens einen echt schlechten Job gemacht hat, ne? Die hat ja überhaupt jetzt nur eine Chance, weil Trump eben so gemeingefährlich ist, weil die Leute Angst davor haben und den verhindern wollen. Sonst hätte, also die Harris, die hatte eine Aufgabe als Vizepräsidentin und das war, sich um die Grenzsicherung zu kümmern. Und wie immer man dazu steht, vielleicht will man ja nicht die Grenze sichern und vielleicht wollte sie das ja auch gar nicht. Ja? Aber das war ihr Job. Das war vorher klar. Das ist ihr Thema. Und bei diesem Thema, wenn man davon ausgeht, dass sie da die Grenze ein bisschen mehr sichern sollte und nicht so viele rüberkommen sollten aus Mexiko und Lateinamerika, da hat sie einfach versagt. So, sie hat einfach richtig einen schlechten Job gemacht. Vielleicht wollte
Weil
sie
nichts
absichtlich
passiert
einen
ist
schlechten.
oder weil
Ja,
nichts
da ist zu
passiert.
wenig passiert. Vielleicht wollte sie extra einen schlechten Job machen, weil sie gedacht hat, es ist doch gut, wenn die Leute reinwandern. Aber das war ihre Jobbeschreibung und den Job hat sie nicht erfüllt und deswegen hat sie einfach ihren Job schlecht gemacht. So, und deswegen habe ich ihr nicht die geringste Chance eingeräumt, zumal eben auch, ich dachte auch, die Amerikaner haben jetzt von einem Schwarzen genug, weil das ist ja ein doch sehr rassistisches Land. Nach meiner Einschätzung ist die Grenze liegt auch nicht zwischen Arm und Reich, sondern eher zwischen Schwarz und Weiß. So sehe ich es halt nun mal. Und deswegen Obama, der hat es ja zweimal geschafft, aber er ist eben auch ein Ausnahmemensch. Er ist ein unfassbar, dieser Typ. Also ich habe ihn auch echt geliebt. Und hat aber letztlich eben auch Rassismus befördert, weil die Leute so auf der Zinne sind, dass ein Schwarzer ihr Präsident ist, dass ich jetzt auch gedacht habe, das ist ausgeschlossen, dass noch mal eine mit schwarzen Wurzeln da jetzt in absehbarer Zeit Präsidentin wird. Aber weil es Trump ist, hat sie eben trotzdem gute Chancen, ne? Also, so sehe ich es jedenfalls. Und jetzt macht sie es wett durch ihre, jetzt schwimmt sie sich wahrscheinlich frei. Sie war vorher im Schatten von diesem alten Biden. Und jetzt schwimmt sie sich halt frei und zeigt, was für ein netter, herzlicher Mensch sie ist. Und so hat natürlich super Leute um sich herum, weil die Amis natürlich super Leute haben, ja. Also unsere Wahlkampfstrategen, die können sich dann alle nur verstecken gegenüber. Das ist ja alles, das sind so Leute wie ich, die da irgendwie Redenschreiber waren vom Kanzlerkandidat. Ich habe doch nicht das Zeug von so, das ist abenteuerlich. Ich habe doch nicht das Zeug von solchen Leuten, wie in Amerika da das Geschäft
Ja, aber die
betreiben.
geben auch Milliarden aus in ihren Kampagnen. Also
Ja,
ich sehe
eben. Alles,
da.
ja. Ja, aber die machen eben auch, die haben wirklich richtig gute Leute. So, und wir haben
Okay.
nicht wirklich gute Leute. Bei uns
Und was
werden
machen denn jetzt
24.
die richtig guten Leute von Harris anders als bei Trump? Weil der hat ja auch richtig gute Leute.
Aber der Trump ist eben nicht einzufangen. Also das macht er. Den Trump kannst du nicht einfangen. Und der hat eben einfach eine Basis. Trump kann ja machen, was er will. Und da sind eben bestimmte Leute, die das einfach toll finden, wie der sich ausdrückt und wie der
Ja.
auftritt und rücksichtslos und so weiter. Ne?
Aber umso erstaunlicher ist doch, dass gerade die Harris so schnell eine Schnitte machen kann. Also, wenn die ganze Internetgemeinde dieses Meme aufnimmt, ne, und sie da sozusagen organisch, ohne einen Cent zahlen zu müssen, einmal durch das komplette Internet in den USA jagt, das ist schon ein Ding. Also, das hört sich für mich so von außen wie so ein Aufatmen an. Also, da geht es ja auch nicht um die Inhalte, sondern einfach erstmal nur um eine andere Art und Weise, ein neues Gesicht, ja, aber eine andere Art und Weise, mit den Menschen umzugehen und mit ihnen zu reden, oder nicht?
Ja, sicher, aber jetzt ganz provokant, du hättest auch ein Stoffkaninchen hätte nehmen können und das wäre jetzt auch erstmal eine gute Alternative zu Biden gewesen, ja. Biden war wirklich durch, ja. Das war wirklich, das geht eben nicht und davon profitiert natürlich auch Frau Harris. So, jetzt kommt eben zum Glück dazu, dass sie eben wirklich diese frische, positive Art hat, ihre dreckige Lache und so. Das finden viele Leute, finde eben auch sympathisch, ne. Deswegen hat sie überhaupt eine Chance und das würde uns eben. Naja, ob wir so einen Menschen wählen würden in Deutschland, ist eben die Frage. Es würde aber insgesamt so ein bisschen Leichtigkeit würde uns natürlich auch gut tun. Gerade jetzt im Vergleich zu diesem verkniffenen Olaf Scholz, der eben überhaupt
kann Olaf Scholz die Harris machen?
Nein, natürlich nicht. Das ist ja, das will ja auch keiner von ihm, ja. Also man möchte ja auch nicht, dass sich Olaf Scholz verbiegt, also auf gar keinen Fall, aber deswegen soll er eben auch einfach nicht Bundeskanzler sein. Weil ich möchte nicht, dass er sich verbiegt, aber so einer wie er soll eben möglichst meines Erachtens, weil er nicht mit dem Volk spricht. Das ist einfach, für mich ist das abgehoben. Der Typ ist gar nicht abgehoben, der ist total kompetent, der hat echt was drauf. Ja. Ich finde ihn auch sympathisch, ich habe den ein bisschen kennengelernt. In seinem System, so wie der liegt, schätze ich den sehr, ja. Deswegen ist es auch blöd, dass ich was Negatives über ihn sage, aber ich sage ja nicht über ihn als Person was Negatives. Ich sage nur, dass er als Typ, halte ich ihn für einen Bundeskanzler, für die Aufgaben, die er zu leisten hat, halte ich ihn nicht für geeignet. Und zwar in erster Linie, was die Kommunikationsfähigkeit eben angeht. Er nimmt die Leute einfach nicht mit. Und das passiert in Amerika grundsätzlich, läuft das eben anders. Da wissen die Leute eher, wie die Leute wirklich ticken. Die sagen, was sie wollen.
Ich das auch erzählt, oder? Also ich habe es gelesen und da, wo ich mal reingehört habe, es fängt meistens ja damit an, was mir irgendwann mal als Kind oder in meinem Studium oder wie auch immer, also so eine persönliche Geschichte, anhand derer sozusagen ein Inhalt dann erzählt wird.
Genau, weil das ist natürlich anschlussfähig, da geht es eher um Glaubwürdigkeit, um Vertrauen.
Aber würdest du dir das jetzt fürs deutsche Volk wünschen? Also glaubst du, wir Deutschen sind so, dass wenn jetzt der Herr Scholz, und wir nehmen jetzt mal einfach kein Namensgesicht, der auf einmal damit beginnen würde zu erzählen, wie seine Mutter ihn schon früher, was weiß ich, irgendwo mitgenommen hat und deswegen hat er bis heute das. Ist das etwas, was wir hören wollen, wir Deutschen?
Es kommt drauf an, das muss natürlich das Entscheidende, in Deutschland ist das Entscheidende eben Inhalt und letztlich, was jemand will und was er durchsetzt. Ne? Nur, ich werf Scholz ja auch nicht vor, dass er nicht sein Liebesleben preisgibt oder aus seiner Familie plaudert, sondern ich erwarte eben nur, dass er das, was er will, dass er das eben, dass er mit den Menschen spricht. Aber nicht, ich will ihm nicht vorschreiben, was er zu sagen hat, nur eben weg mit diesen Worthülsen und einfach Führung zeigen. Das finde ich jetzt gerade in diesen schwierigen Zeiten, finde ich das eben sinnvoll. Und da duckt er sich meines Erachtens weg. Wir sind da jetzt gerade, das ist ein bisschen missverstanden. Ich bin überhaupt nicht auf dem Trip, dass ich Scholz will wie Harris. Ja, ich würde ja als Alternative zu Scholz würde ich ja auch den Pistorius ins Spiel bringen. Einfach nur des, und der ist ja auch keine, ist ja auch kein Himmelstürmer und der ist ja auch nicht besonders charmant und der bringt dich auch nicht zum Lachen und so weiter. Ja. Das ist nur, da würde ich eben sagen, ich weiß gar nicht, ob der gut genug ist, also als Verteidigungsminister so sicher gut, kann er das? Ich habe keine Ahnung. Aber hier würde ich eben sagen, die Menschen, ich nehme das ernst, dass eine Mehrheit von Menschen wollen eben eher den. Und dann würde ich sehen, dass ich darauf Rücksicht nehme.
Also du rollst das jetzt anhand von Personen auf. Also ich würde das auch eher anhand auch von Inhalten aufrollen wollen. Also was mir zum Beispiel als Wählerin fehlt, ist die Erzählung über das Zukunftsmodell Deutschland. Also wir wissen, wie das Vergangenheitsmodell oder das aktuelle Geschäftsmodell Deutschland ist. Ne? Wir haben billig Energie, exportieren alles in die Welt, was wir nicht selbst verbrauchen. Und damit sind wir jetzt Jahrzehnte einfach sehr gut gefahren. Und dabei hat jetzt auch die Automobilindustrie auf einmal gesehen, oh, die Welt hat sich ja so schnell weiterentwickelt, was machen wir denn jetzt mit unseren Verbrennern? Und jetzt wird nach Subventionen gebrüllt. Ich will es mal so auf den Punkt bringen, weil das finde ich zum Beispiel als Unternehmerin, ne? Also wenn ich auf die Autoindustrie gucke, denke ich mir, ey, ihr wart doch echt schon weiter. Und jetzt habt ihr so viel Managementfehler gemacht, jetzt soll es die Politik wieder richten. So, aber zurück zu den Politikern. Also das Zukunftsmodell Deutschland, wer erzählt aus deiner Sicht momentan da das größte Stück davon?
Ja, ich will gar nicht, im Grunde, vielleicht lasse ich mich auch ein bisschen aufs Glatteis führen, vielleicht auch von der Stimmung, Scholz ist ein schlechter Kommunikator. Wenn er von vornherein das mit der Ukraine, seine Politik irgendwie immer erklärt hätte, ja, Und nicht, da erst die Frau Lambrecht als Verteidigungsminister erstmal 5000 Helme hingeschickt hätte, der Kanzler sagt nichts dazu. Ja. Und dann pipapo immer dann irgendwie doch nachgegeben hätte und dann schicken wir doch Panzer. Wenn man irgendwie das Gefühl gehabt hätte, er lässt sich nicht treiben, sondern er macht klare Ansagen und er macht einfach. Von mir aus redet er dann nicht mit dem Volk, sondern er sagt einfach so, ich mache jetzt Ukraine-Politik mal so und so. Ja. Und das ist der Grund, warum ich das mache. Dann hätte ich gesagt, meine Güte, kann er halt nicht mit den Leuten sprechen. Ne? Da habe ich ihm sowieso nicht so zugetraut. So, insofern, das Entscheidende ist natürlich letztlich immer, was dabei rumkommt und der Inhalt. Ne? Und da spüre ich halt auch, und da traue ich eben Scholz eben auch nicht zu, dass der irgendwie versucht, die Gesellschaft so umzugestalten, dass ich irgendwie mehr Bock habe, hier zu leben oder dass ich mich freue auf die Zukunft oder so irgendwas alles. Ne? Für mich ist das alles nur Stückwerk und inspiriert mich einfach nicht und ich traue den
Aber jede Laden. Erzählung auf jeder Ebene, auf der Ebene der Medien, auf den Ebenen der Politiker, auf der privaten Ebene ist genauso. Also es ist ja diese Spirale nach unten, was alles schlecht und in Deutschland läuft. Ich glaube, wenn die von außen auf uns drauf gucken, fragen die sich ja immer, also was ist mit dieser Angst der Deutschen?
Nein,
also
nein, glaube ich nicht. Du musst einfach noch mal, du musst dir mal so angucken, du musst dir mal angucken, also jetzt allein Pergamon-Insel, ne, die Museumsinsel hier in Berlin, ne. Das ist ja noch alles die schlimme Flughafen und Stuttgart 21, BR, das sind ja alles nur sehr lächerlich gegenüber dem anderen Versagen in Deutschland. Nämlich zum Beispiel die Museumsinsel, die wollten sie 2001, wollten sie die 10 Jahre und 2 Milliarden. Jetzt sind sie bei 2037 und bei der doppelten Summe. Also unfassbares Versagen, was mit strukturellen Problemen zu tun hat. Auch mit überforderten Politikern, die zu viel versprechen, aber auch mit der Verwaltung, das musst du dir mal im Spiegel mal durchlesen, dieses multiple Versagen der Verwaltung.
Aber das sind jetzt nicht die großen Themen, die Wahl entscheiden werden.
Es ist ein Zeichen dafür, dass unser Land nicht mehr gut genug ist. Tegel, die Aufnahmestation für Flüchtlinge und so weiter, du schämst dich, wenn du das liest, was da los ist. Wir sind nicht mehr gut genug. Unser Land ist nicht mehr gut genug. Auch
vielleicht Berlin nicht mehr gut genug. Darf ich das
mal so sagen? Nein, das hat mit Berlin nichts, glaube ich nicht.
Also ich war jetzt die letzten 2 Wochen in Bayern unterwegs. Du weißt, ich komme ja aus Bayern, aber ich war in Bayern unterwegs, war in München unterwegs. Ich habe da viel, da ist totale Aufbruchsstimmung. Es sind tolle Innovationen, werden da auf die Straße gebracht. Die Uni in München ist ganz weit vorne mit dabei, mit Technologielösungen für die Zukunft, nachhaltig orientiert. Also die drehen sich nicht nur im Kreise. BMW als Autobauer steht übrigens auch viel besser da als ein VW als Autobauer. Warum? Weil die nicht die CO2-Ziele hinterfragt haben, sondern einfach gesagt haben, die sind gesetzt und da haben wir Planungssicherheit und daran orientieren wir uns jetzt dran. Also, ich finde schon, dass du zu jeder Geschichte, die wahrscheinlich du auf Tisch, gibt's auch eine Gegengeschichte dazu. Die Frage ist ja nur, sehen wir beides und können dann sagen, es gibt sowohl als auch, oder wird eigentlich immer nur von dem einen erzählt, nämlich dass das Wasserglas halb leer ist und eben nicht halb voll?
Ja, meine Meinung ist eben, ich glaube, ich bin echt ein positiver Mensch, ja, und ich versuche mich auch nicht runterziehen zu lassen, tue ich auch nicht, ja. Aber meine Wahrnehmung ist seit vielen Jahren, also ich wollte eigentlich schon vor 7 Jahren, wollte ich mal so ein Buch schreiben, eben, dass Deutschland im Grunde so ein bisschen den Bach untergeht. Das fängt an auch mit so Kleinigkeiten, da wirst du wahrscheinlich wieder sagen, ist ja lächerlich, die Regierungsflieger, die alle nicht abheben und die, wo dann unsere Außenministerin irgendwo rumsitzt und nicht zur UNO-Vollversammlung kommt, weil das zeigt, mir ist das egal, ob die dann einen Tag später kommt. Es zeigt aber, weil das ist ja unserem Land total wichtig, dass sowas funktioniert. Das hat was mit Prestige zu tun. Wir kriegen es aber einfach nicht hin. Und wir kriegen die Deutsche Bahn nicht hin. Und das mit Tegel, das ist eine Bundesbehörde. Und das mit dem Pergamon-Museum, das sind Bundesbehörden. Das heißt, das hat in dem Fall überhaupt gar nichts mit Berlin zu tun. Ich gebe dir recht, dass Bayern ist super. Ich finde Bayern super. So, da funktioniert
nicht nur Bayern, aber das ist jetzt gerade ein Beispiel.
Ja, Baden-Württemberg, obwohl die jetzt auch verkacken, eben einfach mit Stuttgart 21. Und das hat eben strukturelle Probleme. Unser Land muss sich insgesamt hinterfragen, ja, wie das mit unserer Bürokratie eigentlich läuft, wie das mit den Abläufen läuft. Ja, und da sind wir offenbar schwach.
Ja, aber da wären wir bei dem Thema Entbürokratisierung. Das bedeutet auch, Regelungen zurückzunehmen, die einfach jetzt keinen Sinn mehr machen, wo man merkt, wir bremsen uns selbst aus. Also ich glaube, das ist soweit erkannt. Und geht auch nicht von heute auf morgen, aber ist auf jeden Fall ein Thema, was auf der Agenda ist. Aber mal zu den wahlentscheidenden Themen in den nächsten 12 Monaten. Und das, was sich ja in Ostdeutschland auch zeigt, ist zu sagen, sagen wir das so, wie es bislang war, war so toll, wir müssen das unbedingt so beibehalten und wieder dazu zurückkehren, wo eigentlich jeder weiß, das geht gar nicht mehr und vielleicht war es auch gar nicht so toll. Aber das ist ja sozusagen dieses Wut- und Angstmodell, mit denen gerade die Prozente eingefahren werden. Und das andere Modell, dieses Zukunftsmodell, ja, wer kann das eigentlich schon formulieren? Weil ehrlich gesagt auch das, was ein Herr Habeck macht und sagt, also wir warten darauf, dass wir dann die erneuerbaren Energien haben, aber wir bleiben bei den Strukturen mit Stahlproduktion, dann ist sie eben grün und so weiter. Ist auch die Frage, ist das wirklich das Zukunftsmodell oder die Richtung hin zu, ja, das, was man Dienstleistung, das, was man Wissensgesellschaft nennen würde. Und das ist ein Strukturwandel, ganz klar.
Wir stecken ja, das ist viel zu abstrakt. Damit kannst du ja auch niemanden irgendwie locken und so. Ne? Ich habe wahrscheinlich schon öfters darüber gesprochen. Du musst es einfach, guck dir an Paris. Ich war da jetzt gerade vor 2 Wochen. Ja, und das ist einfach, wenn du vergleichst mit ein paar Jahren vorher, wie sich diese Stadt gewandelt hat, auch mit Olympia, aber vorher schon. Das ist einfach, die haben eine geile Bürgermeisterin, die ist eben einfach super, die verändert für alle sichtbar das Leben. Da sind jetzt mehr Fahrradspuren und so weiter. Ja, da ist jetzt viel mehr Grün. Und so, das kannst du sehen. Genau, du kannst es sehen und du kannst es fühlen. Und das war ihr erklärter Plan. Auch war mal 2000 war sie nur Vize. Ja. Aber die haben schon damals so einen Masterplan aufgestellt, was sie alles mit der Stadt vorhaben. Und Mieten billiger machen und so weiter alles. So, das ist eine Aufbruchstimmung. Bei uns, ich habe keine Ahnung, ja, auch unser Bildungssystem und die Schulklos werden eben auch nicht besser. Das Schulessen ist katastrophal. Schule fällt ohne Ende aus. Mütter können nicht arbeiten, weil sie ihre Kinder nicht zur Kita bringen können. Das
aber
hat
jetzt
alles
hörst du wirklich alles durcheinander. Also erstmal eine Bürgermeisterin ist
ja auf der
kommunalen Ebene. Da kann die durchregieren, wenn sie will.
Ja, ich will damit nur sagen, du kannst doch trotzdem, kannst du doch auf Bundesebene, kannst du doch irgendwie Ideen entwickeln, wo du das Gefühl hast, genau wie in Paris, es geht jetzt voran. Wir wollen wirklich das Leben von Menschen konkret verbessern. Und nicht, wir wollen immer nur irgendwie was stopfen und so weiter. Mhm. Insofern, das Entscheidende ist aber, ja, man muss Leuten das Gefühl geben, dass das Leben besser wird. Und da frage ich mich eben, passiert das? Und passiert das auf diese Weise einfach nur, wie wir es eben machen, einfach nur mehr Geld ausgeben? Stelle ich in Frage jedenfalls.
Genau, das wären die Inhalte und von der Art und Weise, wie dann kommuniziert wird, das, was jetzt Team Harris vormacht, das ein bisschen mehr Leichtigkeit und ich weiß nicht, ob man das Freude nennen kann, aber ich nenne es jetzt einfach mal Lachen, also das, was du auch beschrieben hast. Also ich weiß gar nicht, wann bei uns Politiker lachen. Also ich habe schon lange keinen mehr gesehen.
Ja, das stimmt, der Letzte, der gelacht hat, der Laschet, der wurde deswegen nicht gewählt.
Genau.
Der wurde deswegen nicht Bundeskanzler.
Er hat auch im Hintergrund gelacht, genau, über was. Ja. Aber jemand, der sich nicht mit finsterem Sorgesfalte vor die Kamera stellen würde, würde der in Deutschland gerade ernst genommen werden?
Ja, das kommt ja immer, es kommt ja drauf an. Du kannst doch ein heiterer, fröhlicher Mensch sein und trotzdem gute Politik machen. Das widerspricht sich auch nicht.
Wer würde also, dir da einfallen, der das eigentlich gut kann und vielleicht jetzt nur zwischenzeitlich wieder aufgegeben hat?
Ah, Claudia Roth. Aber die ist, glaube ich, nicht mehr als fähig.
Noch jemand ein?
Ja, also in der Tat.
Vielleicht mal Generationenwechsel.
Naja, es gibt natürlich diese Schwiegermutter-Lieblinge da, da aus Nordrhein-Westfalen und den Günther. Den Wüst und den Günther aus Schleswig-Holstein. Ich mag die auch, die sind natürlich jetzt auch nicht, ich weiß nicht, vielleicht sind die ja sogar witzig, ne? Aber die sind ja irgendwie ganz jung und so ganz, ganz locker und meine Güte, vielleicht, aber letztlich kommt es mir auch auf den Inhalt an und dann aber eben vernünftig mit den Leuten eben sprechen. Ne? Und schon auch ein bisschen für die Politik werben, die Leute mitnehmen, die darauf einstimmen, was ist eigentlich wirklich los in dem Land, warum klappt was nicht und wie kommen wir da raus. Ne? Das möglichst ehrlich und möglichst wenig parteigebunden oder so.
Und dann meinst du, kriegen wir auch die steigende, immer noch steigende Zustimmung zum extremen rechten und linken Rand wieder eingefangen?
Nein, das hat einfach mit der Politik zu tun. Das ist auch einfach, es ist so einfach. Wir müssen nach Europa gucken, wir müssen nach Amerika gucken. In Amerika ist das Wahlkampfthema, ist die Migration. Das ist das Top-Wahlkampfthema, ob wir es wollen oder nicht. Das ist jetzt nicht mehr Schwangerschaftsabbrüche, sondern es ist jetzt Migration. So, in Italien, warum ist da eine Rechte dran? Warum sind in Holland eine Rechte dran? Warum sind Paris, die Le Pen, warum die nimmt die zu? Ob wir es alle wollen oder nicht, ja? Es ist einfach Migration, ist einfach das Thema. So, wenn wir eine Innenministerin haben, die sich da erkennbar einen Scheiß drum schert, außer wenn es um ihre eigene Wiederwahl geht, und wenn die plötzlich anfangen, dann vor diesen Landtagswahlen, plötzlich dann schieben sie mal 28 Afghanen ab nach Afghanistan. Das ist doch wirklich nur erkennbar, nur aus Schiss um ihre eigenen Mandate. Und jetzt plötzlich machen die da so einen Trommelwirbel und machen jetzt nochmal vor der Brandenburg-Wahl, machen sie auch nochmal irgendwie grenzendicht. Das ist doch nur, das meinen die doch nicht ernst. Das ist doch reinste Verarsche. Jetzt kriegen die plötzlich kalte Füße und haben Schiss. Na, als letztes Jahr in Hessen und in Bayern die AfD schon so stark geworden ist, nämlich im Westen, da fing die zum ersten Mal kalte Füße zu kriegen, weil denen der Osten eigentlich scheißegal ist. Ne? Interessieren sich überhaupt gar nicht für. Ja, ja, der Osten, das ist ja sowieso alles, keine Ahnung. Ne? So, und das war aber nur der Warnschuss. Und jetzt kriegen sie bei den anderen Ländern, weil das so viele sind, so, du musst einfach dieses Thema Migration in den Griff kriegen. So, ganz einfach. Ja, das ist einfach das Entscheidende, das ist eins der entscheidenden Themen. Und dann musst du für eine gewisse Glaubwürdigkeit bei Umwelt, bei Energiepolitik und so weiter, musst du sorgen, das steckt den Leuten einfach so in den Knochen, was der Habeck da verbrochen hat. Das ist einfach richtig, war schlechte Regierungsarbeit, ganz schlichtweg, handwerklich ganz schlecht.
Ja, aber das ist ja auch schon vorab durchgestochen worden. Also insofern, das war noch gar kein fertiges Papier. Ist ja egal, er hat es ja aufgefangen, das hat nur gar niemand mehr mitbekommen. Also das Thema ist aufgearbeitet worden und gelöst worden, aber das interessiert dann im Nachhinein zumindest medial gar nicht mehr so. Aber dann wäre ja eigentlich ein Herr Merz, der jetzt das Thema Migration aufarbeitet, vom Typus her ja eigentlich genau der Richtige.
Ja, nicht vom Typus, aber davon, was er so vorhat. Ja. Also genau, das wird garantiert.
Und sein Background.
Genau, das wird die AfD-Stimmen kosten. Und das wird ja auch schon Sarah Wagenknecht-Partei, die kostet ja auch schon die AfD-Stimmen. Weil Sarah Wagenknecht ja auch aufgreift, dass eben mit Gendern und Wokeness, politischer Korrektheit, das ist ja der Grund, warum es die Wagenknecht-Partei letztlich gibt. Und die nimmt der AfD auch Stimmen ab. Also insofern muss man mal gucken, wenn sich da wirklich was tut und wenn die Politiker endlich mal aufhören, einfach nur zu sagen, dass sie einfach nur anders kommunizieren müssen, wie die SPD nach den Wahlniederlagen, ja, wir haben schlecht kommuniziert und so weiter. Also es ist eben einfach auch ein Armutszeugnis, ne? Die sollten eben möglicherweise andere Politik machen, weil die Leute sind nicht doof, ja. Die warten nicht auf besseres Kommunizieren, ja, sondern die warten auf eine andere Politik. Ja, und das muss man, glaube ich, erkennen. Und da kann man sich sein Volk nicht backen, ja, sondern man muss eben sein Volk, muss man so nehmen, wie es ist. Und die Deutschen, die wollen Sicherheit, die wollen Ordnung, Sauberheit. Alles nicht so meine Themen, aber um mich geht's überhaupt gar nicht. Ja? Ich registriere nur, was in unserem Land ist. Sauberkeit spielt immer noch eine verdammt große Rolle, man glaubt es kaum, ist aber so. Würde ich deswegen als Volksvertreter Rücksicht drauf nehmen, ob es mir passt oder nicht. Ja? Würde ich sogar anfangen, vielleicht meine Schuhe zu putzen als Politiker. Mache ich sonst überhaupt nicht, ja? Aber weil ich dann eben Volksvertreter bin. Und dann habe ich eben den Job, mein Volk zu vertreten, wie es ist und nicht, wie ich es mir wünsche. Ja? So, das betrifft eben ganz viele Themen. Ne? Mhm. Ja, und was das passiert, glaube ich, in Amerika vielleicht ein bisschen mehr, dass sie da eben einfach, weil die sich so dermaßen stellen müssen und weil ja die Kandidaten da eben in dieser Wahnsinnsvorauswahl gegen viele Kandidaten aus der eigenen Partei. Das ist ja hier bei uns ins Hinterzimmer geklüngelt, jetzt wird der Merz, plötzlich wird er eben ganzer Kandidat. Keiner weiß richtig, wie das geschehen konnte. So, und in Amerika müssen sich die Kandidaten, Trump musste sich auch widerstellen seiner innerparteilichen Konkurrenz. Und das geht dann irgendwie so ein Jahr, ja, und dann werden die konfrontiert mit allen möglichen Wünschen und dann kriegen die irgendwie auch schon mit, wie das Volk tickt, wie die Leute ticken, was die Leute von ihnen erwarten. So, und dann wird derjenige da gewählt und ins Rennen geschickt, den die Partei haben will.
Ja, du meinst, er ist besser vorbereitet und schon besser, hat schon eine höhere Akzeptanz per se bei den Leuten.
Genau, das ist ja Das war ja der Wahnsinnsfehler, als Sigmar Gabriel Parteivorsitzender der SPD war, hatte er die Wahnsinnsfehler, den hat er nochmal wiederholt, dass er dann Per Steinbrück viel zu spät das Feld überlassen hat als Kanzlerkandidat. Er hat den plötzlich wie Kai aus der Kiste hatte den gezogen, keiner wusste Bescheid, da war noch ein Dreivierteljahr Zeit oder vielleicht ein Jahr. Viel zu kurz. Und der hatte gerade noch seine Affäre da mit zu hohen Rednerhonoraren und so weiter und hat man den da ins Rennen geschmissen. Ne? Und so, Wahnsinn. Und ein Jahr später macht Gabriel denselben Fehler und schickt dann Schulz schickt er dann auch nur kurz vorher ins Rennen. Der dann auch wieder nicht vorbereitet war, keinen Apparat hatte und die haben natürlich auch einen 24-jährigen Redenschreiber. Wie gesagt, so ein Scheiß würde eben in Amerika eben auch nicht passieren, weil die das da eben wirklich zum Volk zu kommunizieren, nehmen die ernst, die achten das.
Ja. Ja. Und die haben mehr als einen Redenschreiber mindestens.
Die haben mehr als einen und das sind Persönlichkeiten, die es richtig drauf haben, die nachgewiesen, dass sie es drauf haben. Und bei uns wird geguckt, wer hat denn Zeit weg, wer hat denn Lust, wer kann es denn mal machen oder wer ist entbehrlich für andere, für anderes, ja. Ja. Weil wir es nicht ernst nehmen und weil wir offenbar in unserem Land die Ansprache ans Volk und an andere Menschen nehmen wir offenbar nicht ernst, sonst würden wir auch nicht so bescheuert schreiben, wie wir schreiben.
Ja. Jetzt habe ich auch noch eine ganz andere Frage, weil wir jetzt Redenschreiber und weil du auch noch mal wie viel professioneller und auch mit mehr Budget, also die können mehr ausgeben für richtig gute Redenschreiber, in dem Fall auf die will ich jetzt mal gerade kommen, in USA. Wenn du jetzt einen minder begabten Politikerperson hättest, aber wirklich gute Redenschreiber dahinter, die ihm den Fokus auf die richtigen Themen geben in einer verständlichen Sprache, meinst du, der hätte per se höhere Chancen?
Ja klar, wenn der Merz, ich sage, das ist ja so, ich konnte es gar nicht fassen, der hat ja zweimal, ist er ja bei einer Wahl im Parteivorsitz ist er gescheitert, gegen die Annegret Kramp-Karrenbauer und gegen Laschet. Und ich habe hysterische Lachanfälle gekriegt, weil er hat es beide mal durch seine schlechte Rede versemmelt. Man musste sich nur die Bewerbungsrede von Merz anhören und du wusstest sofort, okay, er verliert. Es ist jetzt auch völlig wurscht,
was die anderen sagen. Aber das ist parteiintern, dass er verliert dabei. Also, weil nicht jeder von uns hört sich die ganzen Reden an.
Ich habe es aber angehört und ich wusste sofort, weil ich mag den Merz persönlich nicht so. Wie gesagt, ich respektiere ihn als Mensch und so weiter, als Politiker. Aber ich habe mich total gefreut und ich wusste sofort, nachdem ich seine Rede gehört habe, ohne die Reden der anderen gehört zu haben, okay, der verliert. Weil die Reden sind so abgründig schlecht. Und wie kann man nur so dämlich sein, solche bescheuerten Reden zu schreiben, worüber sich ja die ganze Welt auch lustig gemacht hat. Deswegen hätte natürlich ein halbwegs vernünftiger Redenschreiber, wenn der zu ihm durchgedrungen wäre, das kann ich ja nicht beurteilen. Ja. Insofern sind diese Leute, die Reden halten, immer noch natürlich immer selber schuld, weil die können noch so gute Leute haben, wenn die nicht auf die hören, dann so. Und vielleicht ist es gut, dass sie nicht auf ihre Redenschreiber hören, damit sie ihr wahres Gesicht zeigen. Der Merz hat ja sein Gesicht gezeigt, dass er es mit Frauen irgendwie nicht so hat, ne? Dass er da irgendwie noch eher so, weiß nicht, alte Schule.
Sehr konservativ ist, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Und das hat er eben gezeigt und das wollten die Leute nicht und deswegen haben sie lieber selbst die Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt. Ne? Er hat sich gezeigt, wie er ist. Eigentlich auch okay, ne?
Ja.
Also, aber dann, gute Reden machen einen Unterschied.
Ja. Die Frage an dich nahe, also welche Rede hatte ich in der nahen Vergangenheit eigentlich begeistert oder überrascht, positiv überrascht?
In der Vergangenheit, ich weiß nicht, ich bin immer noch so bei, da war das 65-jährige Geburtstag des Grundgesetzes. Da hat ein gewisser Navid Kermani, ein Deutsch-Iraner, eine Rede gehalten. Da sind dann drei CSU-Abgeordnete, sind empört aus dem Saal gegangen während der Rede. Deswegen bin ich überhaupt nur darauf aufmerksam geworden. Das war eine brillante Rede, weil da war eine These, die total interessant ist, die einen wirklich zum Nachdenken gereizt hat. Nämlich die These war, ich habe ein schlechtes Gedächtnis und das weiß ich immer noch, obwohl es länger her ist, dass das Grundgesetz damals weiter war als die gesellschaftliche Wirklichkeit. Weil im Grundgesetz stand Männer und Frauen sind gleich und so weiter und so weiter. Ja. Und das war damals noch gar nicht so. Das heißt, das geschriebene Wort hat dafür gesorgt, um die Wirklichkeit zu verändern. Also im Grunde hat er die Macht der Worte hervorgehoben. Ja. So, und das ist ja einfach, ob man das gut findet oder nicht, aber das ist mal eine These und die hat er durchgezogen, total klug und interessant. So, und das war dann eben eine eindrucksvolle Rede, die sogar Leute im Parlament dazu gebracht hat, aufzustehen und zu gehen aus Protest. Was grundsätzlich auch schon mal gut ist, weil du redest nicht nur Blabla, das keinen interessiert, sondern du sorgst für Emotionen. Auch wieder gut erstmal, ne? Und sowas gibt es eben sehr selten in unserem Land, ne? Und
Dann
ja.
frage ich noch einfach mal so drauf los, weil ja die Themen anstehen. Bei welchem Politiker würdest du das größte Potenzial sehen, wenn der richtig aus deiner Sicht gute Redenschreiber hinten dran hätte, dass er da gut den Dreh zum Volk, zu uns normalen Menschen hinbekäme? Weil er einfach schon von seinem Typ her, von seiner Aura eigentlich viel mitbringt.
Nein, das weiß ich nicht. Und ich finde auch, jetzt muss ich auch wieder, möglicherweise widerspreche ich mir die ganze Zeit, was mir aber auch egal ist, weil ich sowieso kein Rechthaber bin und mir überhaupt gar nicht darauf ankommt, Recht zu haben. Ich will letztlich auch gar nicht, dass Redenschreiber zu viel Einfluss haben, ja. Weil ich will ja auch gar nicht Leute, die ich nicht mag, will ich ja zum Beispiel nicht dazu bringen, dass sie diese Jobs kriegen, von denen ich gar nicht will, dass sie die kriegen. Ich sage jetzt mal ganz dreist, wenn ich die Reden für Merz geschrieben hätte damals, dann wäre der damals schon Parteivorsitzender geworden, ja? So, weil es überhaupt gar kein Problem gewesen wäre, so eine Rede deutlich
Humane
besser.
Aussage, Markus. Ja.
Ja, hört sich arrogant an, aber
Aber hätte er die auch
glaubst du mir, es
gehalten?
ist es nicht,
Meinst
ja?
du, der hätte deine Rede gehalten, die du für ihn geschrieben hättest, qua
Ja,
Inhalt
weil
und Ansatz?
Das redet man. Man guckt sich dann die unterschiedlichen Entwürfe an, dann sagt man dem, guck mal hier, wie du hier rüberkommst, ja. Zeig das mal deiner Frau. So, dann zeigt er seiner Frau oder seiner Tochter und dann sagen die auch, ja, stimmt, da hat er recht, ja. Die Leute sind doch alle nicht doof. Es ist alles so naheliegend, ja. Und es hat sich doch zu Recht, die ganze Republik hat sich doch kaputt gelacht über die Rede von Merz. Und das hätten doch vorher, was hat der da für Leute um sich herum? Da muss da irgendjemand sein, der auch Arsch in der Hose hat, ihm zu sagen, hör mal, das kommt nicht an. Aber vielleicht gut so, vielleicht gut, dass das damals nicht geworden ist. Und so, ja. Insofern, ich will auch gar nicht, dass man mit Reden, dass man irgendwie Leute, dass
Nein,
man
es soll
denen,
nicht manipulativ, das ist es ja
ja,
nicht.
und man soll denen nicht einen anderen Anschein geben, den sie gar nicht verkörpern. Das will ich eben auch
Aber
nicht.
es geht ja darum, ich finde auch ein Politiker, der ist ja auch nur so stark wie natürlich auch sein Team drumrum. Also das würde ich schon auch sagen. Also ich glaube, die Zeiten, wo einer so alleine so die Lichtgestalt und die kann da durchziehen, ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, sondern es geht ja schon darum, allein weil die Medien auch so verfranst sind und die Kanäle, dass du einfach gute Teams um dich rum brauchst.
Ja, aber das ist eben das Riesenproblem. Das hast du eben häufig nicht, weil das ist eben in unserem Land insgesamt, macht mich ja so wahnsinnig, diese Anpasserei. Habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt, aber guck dir mal an, Politiker, wenn du da auf so einem Fest bist, dann siehst du diese Entourage, diese Leute, die Mitarbeiter, die gehen in die Knie, damit sie zu den betreffenden Leuten aufgucken können. Ja, die lachen über jeden Scheißwitz, ja, weil die werden so angehimmelt. Wir sind so hierarchisch und elitär in unserem Land. Man fasst es einfach nicht, ja. Erwachsene, intelligente Leute machen sich extra klein, ja, von der Körpergröße her, aber auch vom Denken her, ja, um sich einfach anzupassen, um sich einzuschleimen und um keinen Ärger zu haben. Das ist in Ministerien in Deutschland auch ein Wahnsinn, ja. Es geht gar nicht mehr darum, wirklich groß zu widersprechen, wirklich die Sache voranzubringen. Es geht um deine hohen Gehälter. Das ist jetzt, tut jetzt ganz vielen Leuten Unrecht und vielen weh und so weiter. Aber ich habe ja mit diesen Leuten ständig zu tun. Ja? Und das ist unfassbar, was die für Texte schreiben, wie die denken. Ich war gestern auch gerade wieder irgendwo, wo es auch, da hat die Kollegin, die wusste, was sie für schlechte Reden schreibt. Ja? Das war der bewusst. Ja? Und macht es aber trotzdem, ja, weil es offenbar reicht, ja, und weil bestimmte Sachen, die wir beide als total platt empfinden, ja, dass sie trotzdem ankommen, weil viele Leute offenbar so sind, dass sie einfach was Plattes haben wollen. Ja? So, und das macht mich einfach wahnsinnig. Ja? Und wir sind
Vielleicht
einfach.
noch ein Eindruck zum Schluss, weil heute tun wir uns ja ein bisschen schwer mit mehr Arsch, weniger Hose für
Ich
zu
rede die
Hause,
ganze Zeit
aber.
über, ich rede die ganze Zeit über mehr Arsch, weniger Hose. Nämlich, dass wir einfach mehr Mumm haben müssen, dass wir uns trauen, auch gut zu sein, kontrovers zu sein. Ja, dass wir uns trauen, eben bestimmte Logiken, wie das jetzt jemand wie Merz Kanzlerkandidat wird, dass wir solche Logiken unterbrechen oder Scholz, der es dann vielleicht wieder wird als Kanzlerkandidat. Es geht mir die ganze Zeit um Arsch nach Hause.
Und also ich würde auch ein, also das hat mich jetzt wieder überzeugt, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht, aber ich habe in den letzten 2 Wochen, das ist wirklich Zufall, habe ich 3 Politiker aus Frau Strack-Zimmermann, Frau von der Leyen und den Herrn Söder live erlebt. Also natürlich jetzt nicht in einer, sage ich mal, konfrontativen Situation, sondern eher mit gewogenem Publikum. Aber ich muss sagen, von allen dreien kann ich nur sagen, ganz anders als den Eindruck, den ich rein sozusagen aus den Medien beziehungsweise den offiziellen Bildern und Terminen bekommen habe. Also ich kann nur dazu, auch wenn Politiker in der Nähe sind, sich ein eigenes Bild von denen zu machen und nicht nur sich auf die Medien zu verlassen, sondern hinzugehen. Die stehen da und nehmen auch Fragen entgegen. Also sie sind viel nahbarer. Das ist der Vorteil von Deutschland, glaube ich. Die sind noch sehr viel nahbarer für jeden Gemeinbürger, wenn man nur hingeht und Asche in der Hose hat und da auch eine Frage stellt und nicht nur ein Selfie mit dem machen will. Ich war wirklich positiv überrascht. Also die waren auch alle sehr viel zugewandter und auch positiv und optimistisch für die Zukunftsthemen orientiert. Also egal, für welche Politik die stehen. Aber ich dachte, ey, ich finde es gut, dass wir solche Typen von Politiker oder diese Menschen haben, egal ob ich mit ihnen übereinstimme oder nicht.
Klar, dann hast du noch Boris Palmer und so. Du hast natürlich als gute Leute Strack Zimmermann und so, kann man ja zu ihrer Politik stehen. Strack Zimmermann, klar, das ist ja auch eine Persönlichkeit. Ja,
aber nur von der Type. Ach, du merkst, überall, wirklich bei allen hast du gemerkt, also die kämpfen für was, die sind überzeugt von dem, was sie wollen, die stellen sich auch Themen und können aber auch mit humorvoll wieder eine Wendung reinbringen, weißt du, nehmen sich manchmal selbst nicht so ernst, konnten alle drei über sich selbst auch lachen. Also ich finde, das ist schon ein guter Zug. Insofern, das wäre so mein Input zu sagen, mal immer mehr zu diesen Wahlveranstaltungen oder was auch immer ist, das zu nutzen, um die wirklich live als Mensch zu erleben.
Ja.
Mich überrascht. Warum nicht? Markus, wow. Heute haben wir ein großes Thema. Eigentlich sind wir ja kein reiner Politik-Podcast, aber das spielt alles natürlich rein in das, was uns alle bewegt. Und auch in die Themen, wo wir beide finden, da müsste man mehr Arsch in der Hose zeigen oder könnte man zeigen. Und wir möchten ein bisschen Anstoß geben, das auch für sich selbst in Anspruch zu nehmen.
Ja, genau.
In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen sonnigen Tag. Ich weiß, du hast mir verraten, ich habe dich aus der Hängematte geholt und hoffe, du findest noch die Zeit, dahin zurückzukehren.
Ja, die Sonne scheint noch und verschwindet noch nicht hinter den Bäumen. Und
genau, so viel können wir verraten.
Alles gut. Also,
liebe Grüße, Max. Tschüss. Wie es doch geht. Wenn du unseren Diskussionen gerne folgst oder noch besser, inspiriert wirst, um selbst im Alltag mehr Arsch in die Hose zu zeigen, dann lass uns super gerne dein Like da und abonnier uns einfach den Mutmacher-Podcast von Nicola und Markus.